Ja, liebe Geschwister hier in Adelberg und zugeschaltet in Aalen, freue mich sehr, dass ich bei euch oder muss dann eher sagen unter euch sein darf über diese neue technische Möglichkeit. War jetzt schon über 2 Jahre nicht mehr hier in Adelberg. Soll ganz herzlich von meiner Frau grüßen, die leider nicht mitkommen konnte. Auch von den Geschwistern in Radolfzell, wo jetzt unsere neue geistliche Heimat ist. Ich dachte, dass wir gemeinsam Abschnitt lesen aus dem Neuen Testament, aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Hebräer, Kapitel 12, Abvers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle Teilhafte geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden, Entschuldigung. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Dieser Text, vor allem die ersten Verse, haben mich die letzten Tage mehr beschäftigt. Ein Vers, den ich in den Mittelpunkt stellen möchte und der so die Überschrift auch für die jetzigen 30, 40 Minuten darstellen soll, ist der Vers 2, in dem wir hinschauen auf Jesus. Luther hat es übersetzt mit Aufschauen. Ich meine, am besten ist es so, unter anderem in der alten Elberfelder übersetzt, in der alten Elberfelder Bibel, wo es heißt, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Hebräerbrief ist ja an Christen geschrieben, die aus dem levitischen System kamen und die vieles zu leiden hatten. Er ist also an Geschwister geschrieben, die wissen, was Verfolgung ist. Das ist aber auch nachher dieser Ausdruck. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden, bedeutet letztendlich, sie sind noch nicht zu Märtyrern geworden. Aber sie haben schon einiges erduldet und erlitten. Ich kann da sagen, so viel habe ich wahrscheinlich nicht erlitten oder ziemlich sicher wie die. Und von euch kann ich es nicht von jedem sagen. Aber eines trifft uns ja alle, die letzten, ja, jetzt sind es fast 2 Jahre mit diesem Virus und der dann einhergehenden Pandemie, ist doch in unser aller Leben etwas ganz Neues. Und gestern mit Schulfreund vom Elias und seinem Vater noch beim Schwimmen, der hat auch sofort dazu gestimmt. Eines zeigt diese Zeit, es ist eine Zäsur. Und es ist etwas, was wir so jetzt da nicht kannten. Und vielleicht der bedeutendste Einschnitt so für uns in die Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Viele haben da gelitten, sicher auch manche von euch. Diese Untersagung von Gemeinschaft, das Getrenntsein von anderen, die damit einhergehende Einsamkeit, vor allem bei denjenigen, die keine Familie haben, aber auch Getrenntsein von Geschwistern oder dann bei vielen auch einfach Angst. Und nicht zuletzt bei solchen, wir haben uns gerade erinnert, wie auch bei dem Lippi und seiner Familie, die dann direkt betroffen sind. Da ist diese alte Botschaft hier von größter Aktualität: Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ist eine wunderbare Aussage und die sollte unser Leben prägen. Vielleicht ist es euch auch so gegangen. Ich habe mich auch manchmal erwischt jetzt in dieser Zeit. Der Virus rauf und runter. Am Anfang waren es die Masken, dann war es das Versammeln, dann war es das in die Arbeit gehen oder nicht, dann war es am Ende das Thema Impfen. Es hat einem in jedem Fall gebunden, mal ganz egal, was man für Meinung da vertreten hat. Man hat sich so mit diesen Umständen beschäftigt. Und das ist die Gefahr damals wie heute, dass wir das Wesentliche aus dem Auge verlieren. Vielleicht ist manchen aufgefallen, wir haben eigentlich die Stunde so begonnen und auch so beendet. Die Anbetungsstunde. Ganz am Anfang der Anbetungsstunde haben wir den Vers gelesen, Johannes 1, Vers 29. Und was steht da? Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Was macht da Gott oder was macht der Heilige Geist? Er stellt den Herrn Jesus in den Lichtkegel. Und er ruft uns auf, siehe, schau auf ihn. Das steht ganz am Anfang von unserem Glaubensleben. Interessanterweise im Johannesevangelium, wenn wir dann weiterlesen, da wird der Bezug genommen auf das vierte Buch Mose, wo dann gesagt wird, dass der Herr Jesus so erhöht werden muss, wie in der Wüste die Schlange erhöht werden muss. Und was musste man damals tun in der Wüste? Man musste zu der Schlange aufschauen. Also der Glaubensweg, der beginnt ganz deutlich nach den Worten der Schrift, dass man auf den Herrn Jesus schauen soll und ihn kennenlernen soll. Aber hier wird uns noch etwas mehr gesagt. Hier ist es der dauernde Blick auf ihn, weg von den Problemen, weg von den Nöten, weg von dem auch, was uns Angst macht, auch weg von dem, was uns in Versuchung führt. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo Schauen eine ganz neue Bedeutung erfährt in den letzten, möchte ich sagen, 20, 30 Jahren. Und die Älteren wissen auch noch, die 60er Jahre, so als der Fernseher aufkam und dann im Wohnzimmer Einzug gehalten hat, hat man auch schon mehr geschaut. Bis dahin gab es ja dann nur das Papier. Aber jetzt, was wir die letzten 20 Jahre erleben und vielleicht gefühlt die letzten 5 bis 10 Jahre nochmal viel intensiver, wir werden mit Bildern überflutet. Wir schauen uns alles Mögliche an. Zum Teil, ob wir es nicht mal wollen, es wird manches eingespielt. So wichtig, hinschauen auf Jesus. Aber jetzt der Reihe nach zu diesen Versen ein paar Gedanken. Deshalb lasst uns nun, auch da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde oder, Schlachtübersetzung sagt, jede Last und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Was macht hier der Schreiber? Der Schreiber knüpft an das an, was er zuvor gesagt hat. Also das Wort deshalb zeigt es ja eindeutig. Dieser Abschnitt, und das ist so wichtig beim Bibelstudium, wie wir auch innerhalb dieser ersten 11 Verse nur sehen werden, dass wir uns nicht nur einen Vers rausnehmen, das gehört auch dazu, auswendig lernen, auch daran erfreuen und erbauen, sondern dass wir wirklich im Zusammenhang lesen. Ich denke, die meisten von uns wissen ja, das 11. Kapitel auch ein wunderbares Kapitel. Was wird dort erklärt? Der Glaube. Der Glaube wird definiert, findet man in Kapitel 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und dann wird in Folge in Kapitel 11 die sogenannten Zeugen im Alten Testament vorgestellt. Das wird auch direkt so benannt, denn durch ihn, so steht in Vers 2, haben die Alten, und das sind jetzt nicht die gemeint, die altersmäßig alt sind, sondern die eben vor unserer Zeit im Alten Testament gelebt haben, Zeugnis erlangt. Und dann wieder Vers 4, um das nur zu belegen. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein. Und schließlich auch Vers 5, durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Also hier werden immer wieder Männer genannt, Männer des Glaubens, die dann Zeugen für Gott wurden, zu seiner Ehre wurden. Von dem Abel, der das bessere Opfer dargebracht hat, was davon zeigt, den an Jesus im Glauben anzunehmen und nicht auf die Werke zu setzen, bis zum Henoch wird der Bogen gespannt, der ein Repräsentant für die Entrückung ist, der geglaubt hat, dass es da eine Zukunft außerhalb dieser Welt gibt. Und Gott bezeugt ihm, dass er an Gott Wohlgefallen gefunden hat und im umgekehrten Sinn, dass Gott auch an seinem Leben Wohlgefallen gefunden hat. Und darauf nimmt Kapitel 12, Vers 1 Bezug, wenn hier von den Zeugen die Rede ist. Ja, darf man jetzt nicht so meinen, so eine Wolke von Zeugen, das sind jetzt welche im Himmel, die schauen auf uns herab und beobachten alles. Das finden wir so nicht in der Schrift, können wir nicht belegen. Das Einzige, was wir in der Schrift finden, ist, dass so wird Freude über einen Sünder im Himmel sein, der Buße tut. Nach meinem Verständnis sind es aber nicht die Gläubigen, sondern die himmlischen Wesen, sozusagen die Engelwesen, die sich daran erfreuen. Nein, was hier ein Bild gezeichnet wird, das wird öfters hier noch bemüht in Kapitel 12, ist ein Wettkampf, eine Arena. Uns sind da bestens bekannt die Olympischen Spiele, da gab es noch andere. Pythische Spiele, Menedische Spiele hießen die, glaube ich. In jedem Fall immer Sportwettkämpfe, die zur damaligen Zeit bestens bekannt war, so wie vielleicht bei uns heutzutage die Bundesliga. Und der Schreiber benutzt es, damit man versteht, was gemeint ist. Die Zeugen sitzen sozusagen in der Arena auf der Tribüne. Das sind die, die vor uns gelebt haben, die uns Impulse geben und zeigen, wie es was hier eigentlich auf der Erde Wert hat, wo man investieren soll und wie man leben soll. Die waren uns Vorbild im Hinblick auf den Glauben an Gott und auch an den Herrn Jesus, obwohl sie den Herrn Jesus ja nicht kannten, nicht kennen konnten, wie wir es heute tun. Und schließlich, der Preis, das ist der Herr Jesus, das ist die Ausrichtung. Und die Wettkämpfer, die Laufenden sind damals die Hebräer, oder wir können es auf uns anwenden. Es wird hier direkt gesagt, jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Es sind jetzt zwei Dinge, die hier genannt werden. Die Bürde und die leicht umstrickende Sünde. Beides ist wichtig für unser geistliches Leben. Bürden sind, ich meine, die Schlachterübersetzung übersetzt es besser, sind einfach Lasten. Das ist etwas, was uns beschwert. Damals war es wohl das levitische System. Das hat denen Mühe gemacht. Das waren so Gesetzlichkeiten, in denen waren sie immer nur gebunden. Ist aber für uns heute auch noch so. Manchmal schleichen sie in unserem Leben so Gesetzlichkeiten ein. Wir meinen, das muss so sein. Und es fehlt uns dann der Blick auf das Wesentliche. Vielleicht gehen wir am Sonntagmorgen, was ja richtig ist, zur Versammlung. Wir wollen da unbedingt pünktlich sein, aber irgendwas ereignet sich da am Wegesrand. So ist es uns mal gegangen und meine Frau hat gesagt, du, da müssen wir anhalten. Da steht ein Auto, vielleicht geht es der Frau nicht gut. Wir haben gesagt, nee, wir müssen weiterfahren, müssen pünktlich in die Versammlung kommen. Eigentlich, nachher, ich habe mich wirklich geschämt. Aber so sind manchmal Dinge, so schleicht sie bei uns etwas ein. Nur ein kleines Beispiel, wie Last in unserem Leben vorhanden sein können, die uns hindern, den Wettlauf so zu laufen, wie Gott es möchte. Es ist ganz klar, diese Sportler damals, da hat keiner einen Rucksack gepackt in der Arena und hat sich noch eine Wurst eingepackt und noch irgendeinen Tonkrug und was zu trinken. Das war undenkbar. Man hat alles abgelegt. Wie ja heute auch, wenn man heute Olympische Spiele anschaut und da macht sich ja, der Usain Bolt oder so, ja, war ja mal der schnellste Läufer, der macht sich da warm. Dann zieht er auch noch das dünne Jäckchen da aus, ja, was er vorher zum Warmmachen anhat, um jedes Gramm loszuwerden, das einfach schneller läuft. Und das sollte uns so prägen. Wir sollten wirklich da mit Freude alles tun, um schnell voranzukommen. Und dann diese leicht umstrickende Sünde, die hier genannt wird. Sehr schönes Bild. Der Schreiber bemüht sich wirklich um einfache Bilder, dass wir sie gut verstehen können heute noch. Wenn man jemanden an einen Baum bindet mit einem dünnen Strick, haben ja Kinder oft mit einem dünnen Seil, ist ganz einfach. Das sprengt man weg, einmal mit den Händen breit gemacht und es geht. Aber wenn es zwei, dreimal, wird es schon schwieriger. Vier, fünfmal, noch schwieriger. Wenn das Ganze 10, 20 Mal erfolgt, dann kommt man nicht mehr los. Und das ist so ein Bild für uns, die Gefahr, wo wir im Leben stehen. Es gibt wahrscheinlich bei jedem solche Dinge im Leben, wo leicht umstrickende Sünde ist, wo er immer wieder Not hat, wo man bei erster Betrachtung sagt, ja komm, es ist doch nicht so schlimm, es ist nicht ganz richtig, aber es ist nicht so schlimm. Es umgarnt uns immer mehr und umgarnt uns immer mehr und schließlich bindet es uns. Aber es ist hier nicht im Sinne einer Verurteilung, sondern so schön ausgedrückt, es wird ja das Ziel vor Augen halten. Komm, was ist diese Sache wert? Legt es doch ab, um des Herrn Jesus willen. Indem wir hinschauen auf Jesus. Wir sollen mit Ausdauer laufen. Gläubige sind keine Eintagsfliegen. Das sieht man schon auch beim vierfachen Ackerfeld. Ja? Nicht irgendwas, was schnell aufsprießt und Freude und das dauert dann ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate und dann ist nichts mehr da. Nein, das Glaubensleben und der echte Glaube wird ja auch dadurch bewiesen, dass er dauerhaft ist. Bestenfalls von den jungen Jahren an, von den Jahren der Jugend an, bis ins hohe Alter. Ausdauer kostet Kraft, ja. Das tut auch manchmal weh. Aber wir sollten es um das tun, was vor uns liegt. Indem wir diesen Wettlauf laufen, hinschauend auf Jesus. Ich möchte noch aus dem 2. Korintherbrief dazu lesen, aus dem 9. Kapitel, da erwähnt der Paulus unter anderem dort auch diesen Wettkampf. Entschuldigung, ich habe 2. Korintherbrief, das steht im 1. Korintherbrief, 1. Korinther Kapitel 9. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Und dann bezieht der Paulus das auf sich und sagt, ich laufe nun so nicht, wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Paulus erkennt hier sehr gut, was in seinem Leib ist. Ich denke, er kannte auch etwas von dieser leicht umstrickenden Sünde. Und deshalb sagt er, er zerschlägt seinen Leib und er knechtet ihn. Er möchte ein Vorbild sein. Und so sollten wir alle den Ansporn haben, gegenseitig ein Vorbild sein, aber immer mit der einen Ausrichtung. Und das sollte der Grund sein. Nicht, dass wir sagen, ja, Hauptsache ich laufe schneller wie der andere. Das sollte nie die Motivation sein. Sondern unsere Motivation soll sein, ich möchte es mal so sagen, wir laufen dem Herrn Jesus in die Arme. Weitere Stelle in dem Zusammenhang, wo ich so schön finde, diesen inneren Zusammenhang, spricht wieder der Apostel Paulus im Philipperbrief im Kapitel 3. Da sagt er ab Vers 12, Philipper 3 ab Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sein, lasst uns darauf bedacht sein. Also das passt hier so gut von dem innerlichen Zusammenhang. Paulus sagt, ich vergesse, was dort hinten ist. Ganz wichtig für den Wettkampf. Keiner, der in so einer Rennbahn läuft, schaut sich um, schaut zurück. Dann hat er den Kampf schon verloren. Das dürfen wir auch nicht. Manchmal sind so Dinge aus unserem früheren Leben, die uns unheimlich binden. Und dann gibt's ja diese falsche Lehre, diese Philosophie, du musst alles aufarbeiten. Lehre von Freud und anderen Psychologen. Musst in deine Kindheit hineingehen. Das zeigt uns die Schrift nicht. Vergessend, was da hinten ist, ausstreckend nach dem, was vorne ist. Und jage auf das Ziel zu. Und was ist das Ziel? Hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Man will den Siegeskranz haben, der einem von dem Herrn Jesus verliehen wird. Man streckt sich danach aus, bei ihm zu sein. Und hier kommt etwas zum Ausdruck. Mir gefällt es immer so, wenn man den innerlichen Zusammenhang der Schrift erkennen darf, was wir hier systematisch gesehen haben. Und Vers für Vers in Philipper 3, das steckt ein Stück weit in dem Wort Hinschauen. Denn das Wort Hinschauen, das heißt in der Fußnote stets auch bei einigen Übersetzungen wegschauend. Dieses Wort im Griechischen hat eine erste Silbe, habe ich gelesen, und die bedeutet erstmal wegschauen. Und im zweiten hinschauen, auf etwas anderes völlig konzentriert sein. Ja, man sagt heutzutage auch wirklich fokussiert sein. Und das ist bei uns so eine Gefahr. Wir sehen ja oft auf uns und auf den Herrn Jesus. Aber das ist nicht gemeint. Hier wird noch viel mehr verlangt. Das Wegschauen für uns selber ist ein ganz, ganz elementarer Bestandteil. Wenn wir auf uns schauen, führt es entweder zu Demut oder zu Hochmut, zu Niedergeschlagenheit oder zu Stolz. Also egal, wie wir es machen, es wird nie gut sein. Wahre Demut, hat ja auch jemand gesagt, bedeutet nicht klein über sich zu denken. Wahre Demut bedeutet gar nicht über sich zu denken. Und das, was uns der Jesus hier auch lehren möchte, ist ein Stück weit befreit zu werden vom eigenen Ich. Und ich denke, das haben wir alle nötig, denn das alte Ich ist etwas, was uns ganz stark hier bindet und auch hindert, bis zum letzten Tag. Und deshalb müssen wir es lernen, davon loszukommen. Wir waren gerade im Philipperbrief und möchte da noch einen Vers vorlesen aus dem gleichen Kapitel. In Kapitel 3, Vers 20 steht, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge zu unterwerfen. Hier wird dieses Ziel, das wir vor Augen haben, nur etwas ausgemalt. Siegeskranz war das eine, was uns zugesagt ist, das hat auch etwas mit Lohn zu tun. Darauf kommen wir gleich noch. Aber hier wird uns auch etwas anders vorgestellt. Die Umgestaltung unseres Leibes. Die Aussicht, einen Herrlichkeitsleib zu bekommen. Das steht uns so unmittelbar bevor. Der Jesus möchte, dass wir uns damit beschäftigen. Ich habe im Wald etwas ausgetauscht. Er hat mir gesagt, dass er auf die 80 zugeht. Und dass natürlich die körperlichen Defizite da einfach zunehmen. Was für ein Trost. Bei manchen dauert es ja gar nicht so lang. Manche schon in den jüngsten Jahren große körperliche Leiden. Wahrscheinlich ist da niemand unter uns, der ganz ohne körperliches Leid ist. Worauf ich hinaus möchte hier, da wird etwas berichtet von dem Bürgerrecht in den Himmel. Also nach dem Motto, nicht unser Bürgerrecht auf der Erde. Ich möchte es auch mal an der Stelle so anwenden. Corona hat wahrscheinlich viele Predigten die letzten Monate geprägt und das soll heute auch nicht der Fall sein. Aber manche stützen sich schon sehr auf dieses irdische Bürgerrecht, möchte ich sagen, und nehmen das in Anspruch, was uns als Bürger hier auf der Erde für Rechte gegeben wird. Paulus lenkt hier die Gedanken darauf, dass wir ein himmlisches Bürgerrecht haben. Ja, es gibt auch eine Stelle, ich kenne die auch, in der Apostelgeschichte, wo er selber berichtet, wie er sich auf sein römisches Bürgerrecht beruft, aber wir müssen schauen, wo der Schwerpunkt liegt. Und der Schwerpunkt sollte bei uns liegen, dass wir uns auf das Bürgerrecht dort oben freuen, wo wir bald Bürger in der neuen Stadt sein werden, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Worauf hinaus möchte, dieses Wort erwarten, habe ich gelesen, ist ganz ähnlich wie das Wort hinschauen in Hebräer 12, Vers 2. Weil auch dieses Erwarten hat in der ersten Wortsilbe im Griechischen den Ausdruck von etwas wegschauen und dann auf etwas anderes hinschauen. Es heißt eigentlich dieses Erwarten, etwas anderes willkommen heißen. Aber Geschwister, das ist die Aufforderung an uns, das sollen wir lernen, wegschauen im ersten Schritt und hinschauen im zweiten Schritt. Das ist etwas, was uns frei macht von unserem Ich und uns Freude schenkt. Die Freude wird mir auch noch kommen. Aber ich möchte nur kurz bei dem Wort verweilen. Also wir haben jetzt schon gesehen, wie oft es eine Schrift benutzt wird, ganz bewusst vom Heiligen Geist, dass wir auf den Jesus hinschauen. Es steht am Anfang bei unserer Bekehrung, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, muss jeder für sich mal verstanden haben, dass der Jesus für sich, für einen persönlich das Lamm Gottes geworden ist. Aber dann haben wir gesehen, dass es auch weitergeht, dass es uns während des Lebens prägen soll. Und jetzt kommt hier etwas ganz Wichtiges. Beim Lamm sehen wir Opfer und am Ende Tod. Das ist Gethsemane, das ist Gabbata und das ist Golgatha. Ist ganz wichtig. Aber es ist genauso wichtig, wir sollen da nicht stehen bleiben. Die meisten Menschen, die Christen, die wir so kennen in unserem, ja, es wird nur christliches Abendland genannt, ich weiß gar nicht, ob man es so nur nennen dürfte, ob das nur passend ist, christliches Abendland. Aber wenn wir Menschen aus der Kirche kennenlernen, dann hört es meistens dort auf. Und wenn wir spazieren gehen, Im katholischen Bayern war das noch ausgeprägter als in dem eher pietistischen geprägten Baden-Württemberg, fällt mir wieder auf. Aber da findet man ja immer wieder ein Kreuz am Wegesrand. Und es zeigt so, viele bleiben einfach stehen bei dem Gekreuzigten. Aber die Schrift zeigt uns, es geht weiter. Der Jesus wurde in Schwache gekreuzigt, aber es sagt im selben Atemzug, er lebt aus Gottes Kraft. Und jetzt möchte ich etwas zeigen, was mich sehr gefreut hat. Wir gehen in Matthäus Kapitel 17. Da werden viele gleich wissen, ja, da steht ja etwas von der Verklärung vom Herrn Jesus. Genau so ist es. Und was passiert bei der Verklärung eigentlich? Der Herr Jesus wird in seiner Herrlichkeit gezeigt. Lesen Matthäus Kapitel 17. Ab Vers 1. Nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus, den Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Also was passiert da? Was ist diesen drei bevorrechtigten Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes, die bei einigen ganz entscheidenden Begebenheiten ja dabei sein durften. Was haben die in diesem Moment nur noch gesehen? Nur noch den Herrn Jesus. Aber nicht als den Leidenden am Kreuz, sondern sie durften einen Schritt weitergehen. Sie durften ihn in Herrlichkeit sehen. Und das ist wichtig, dass sich dieses Bild auch bei uns so eingräbt. Wenn sein Angesicht leuchtet wie die Sonne, dann ist es ein deutlicher Hinweis auf seine Gottheit. Seine Kleider weiß wie das Licht. Gott ist Liebe, wird uns gesagt, aber Gott ist, auch das sagt Johannesbrief, Licht. Es wird deutlich gemacht, dass der Jesus größer als alle ist. Interessante Parallelen. Da gibt es auch eine Wolke von Zeugen. Ja, da kommt ja die Schechina. Also wir haben ja hier gelesen am Anfang, weil wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben. Hier kommt ja diese Wolke, die Schechina, so kennen wir sie aus dem Alten Testament, die Herrlichkeitswolke, die immer dann auftrat, wenn Gott auftrat und wenn Gott Wegweisung gab. Und dann ist ja Mose und Elia, so wird es uns gesagt, dort in Herrlichkeit erschienen. Und was passiert dann? Dann sagt der Petrus: Lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Also der Petrus wollte den Herrn Jesus mit den anderen auf eine Ebene stellen. Und wir sehen den Zusammenhang hier zu Hebräer 12. Kapitel 11, wir haben die ganzen Glaubenszeugen gesehen und die sind so wichtig für uns und beschäftigen mich heute noch gerne mit Glaubenszeugen. Ich gebe es auch immer weiter. Das Wichtigste neben der Heiligen Schrift und Kommentaren zu lesen, sind für mich Glaubenszeugnisse. Bis in die heutige Zeit. Es ist immer wieder ermunternd, wenn man Männer und Frauen Gottes, deren Leben studiert, wie sie mit dem Herrn Jesus gegangen sind, wie sie im Glauben wirklich Kraft gewannen, wie das auch bei Hebräer 11 geschildert wird. Aber das darf nicht zu einer Ebene mit dem Herrn Jesus führen. Und genau das passiert ja, oder das wird uns hier in Hebräer 12, Vers 2 gesagt, der Herr Jesus ist größer, ist höher. Und das passiert hier auch bei der Verklärung. Das ist ja diese große Lektion. Und Gott geht so wunderbar hier auch mit dem Petrus um. Da wird ja nicht gesagt, dass Gott dem Petrus jetzt da sagt, sofort still, Ruhe, jetzt spreche ich. Nein, da steht dann nur, während er noch redete, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Also das kann man sich so vorstellen wie auf einer Bühne, das kennen die Kinder schon aus der Schule, mir hat das immer gut gefallen, wenn man da irgendwo gesessen ist und dann ist der Lichtkegel gekommen, ja, und da steht dann auf einmal irgendeine Person. Theater ist das ja heute noch. Genauso macht es Gott. Er lenkt einfach den Lichtkegel nur auf den Herrn Jesus, während er noch redete. Er hat ihn nicht korrigiert, aber er hat dann so deutlich gezeigt und es so ausgesprochen: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. so kurz und so prägnant die Botschaft, und das ist so wichtig, dass wir ihn hören, und was passiert dann? Als sie aber ihre Augen erhoben, in Vers 8 steht es, sahen sie niemand als ihn, Jesus allein. Das viel ist interessant. Das gleiche wie hier im Hebräerbrief. Der Herr Jesus muss unsere Gedanken prägen. Sie haben nur noch ihn gesehen. Das ist dieses Hinschauen. Oder wie Hebräer es eben sagt, hinschauend, was ja andeutet, diese Zeitform gar nicht ablassen, sondern dauerhaft, dauerhaft in Herrn Jesus vor Augen haben. Jetzt sage ich schon Herrn Jesus, es wird aber hier nicht gesagt. Im Matthäus steht, sahen sie ihn Jesus allein. Im Hebräerbrief, dort in Kapitel 12, Vers 2, steht auch Jesus. Übrigens 9-mal im Hebräerbrief wird nur Jesus genannt. Es geht hier darum, nicht um irgendwie den Herrn Jesus niedriger zu machen. Nein, es ist der Heilige Geist, der das auch formuliert. Und es ist auch völlig richtig, dass wir weiterhin vom Herrn Jesus als dem Herrn sprechen. Aber uns wird gezeigt, hier geht es um Jesus als Mensch. Wir sollen ihn vor Augen haben, wie er gelebt hat. Aber nicht bei seinem Tod stehen bleiben, sondern auch dort hinschauen, wo er jetzt ist. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Was war denn die Herausforderung für die verfolgten Hebräer? Dass sie vielleicht gesagt haben, ja, wird das wirklich alles so sein? Wird mir wirklich Gott helfen? Ich glaube, das war auch die leicht umstrickende im Sinn. Mag ja alles sein, denen hat er alle geholfen, aber wird er mir helfen? Und ist es nicht oft so in unserem Leben auch? Wir kennen alles und wir wissen alles. Aber auf einmal schleicht sie irgendeine Situation ein, bei mir vielleicht, wo du sagst, ja, wieso hat er denn da ein Problem? Aber ich habe eins. Und bei dir ist es vielleicht ganz anders. Auf einmal kommen Dinge und die bringen dich in deinem Glaubensleben zum Wanken. Wird mir der Herr Jesus helfen? Wird er mich da durchtragen? Wird mich der Virus treffen? Werde ich krank werden? Werde ich einen schlimmen Verlauf haben, wenn ich die Krankheit bekomme? Der Heilige Geist lenkt unsere Blicke hier auf ihn, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist die Ursache des Glaubens. Ohne den Herrn Jesus wäre der Glaube nicht denkbar. Er ist das Objekt unseres Glaubens, aber er hat auch als Mensch den Glauben selber gelebt. Darum geht's. Der Jesus hat als Mensch den Glauben gelebt, und genau das wird uns ja weiter in Vers 2 gesagt, der um der vor ihm liegende Freude wille die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Also der Jesus hat als Mensch sich auch gesagt, Mensch, das ist jetzt ganz schwer, was ich vor mir habe, siehe Gethsemane, Vater, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Aber er sagt dann innerlich, ich trage das jetzt, ich erdulde das, weil das, was kommt, ist viel, viel besser. Ich werde mich so freuen an der Zukunft, und zwar an der Frucht ganz konkret. Ich werde mich so freuen an all denjenigen, die durch den Glauben an mich, an meinen Tod errettet sind. Er darf uns seine Brüder nennen. Er wird sich so an den Kindern Gottes freuen und, wie wir noch sehen werden, an den Söhnen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. 2. Chroniker, Kapitel 20, Vers 12, möchte ich eine Stelle vorlesen, wo wir sehen, wie das im Alten Testament schon Wunder bewirkt hat in einer großen Notsituation. 2. Chroniker, Kapitel 20, Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Die Situation war damals, der Josaphat als König hat sich auf einmal gegenüber gesehen von Moab und den Söhnen Ammon. Die haben sich zum Kampf gegen ihn aufgestellt. Eine enorme Heeresmacht. Alle waren in Angst. Und dann erinnert er sich hier und betet so zu Gott. In uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Vielleicht gibt es manches, was uns in diesem Jahr schon Angst macht, was vor uns liegt. Die neue Regierung, was wird die bringen? Was werden das für Gesetze sein? Was wird das für uns als Christen bedeuten? Da kann man sich alles Mögliche überlegen. Aber wir können so beten wie der Josaphat. Und wir brauchen diese Fokussierung, diesen einen Blick auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Jesus hat auf die Freude geschaut. Und es ist auch für uns so wichtig, wir sollen auf die Freude schauen. Wie oft sind wir niedergeschlagen? Das Gleiche, jetzt habe ich zu früh zugeschlagen, passiert nämlich dort bei Josaphat. Das muss er, möchte das Lesen extra sagen. In 2. Chroniker 20, Vers 17, nicht ihr werdet kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht, und jetzt ganz wichtig, und seid nicht niedergeschlagen. Das sagt er auch schon in Vers 15, zweimal. Also fürchtet euch nicht, aber auch der Zusatz, und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Niedergeschlagenheit ist ein ganz böser Feind, der in unserem Ich angelegt ist. Niedergeschlagenheit raubt uns jede Kraft. Der Jesus zeigt hier, der Heilige Geist, wir sollen uns freuen wie er. Das Beste kommt noch. Die schönsten Augenblicke, die wir hier auf der Erde haben, und da gibt es wahrscheinlich bei jedem von uns so Momente, wo er schon gesagt hat, boah, den Moment, der war so schön, den möchte ich festhalten. Die Uhr anhalten, das möchte ich konservieren. Geht ja nicht, geht vorbei. Mir war es manchmal schon so, aber ich dachte, oh, ich mag mich gar nicht so freuen, weil wenn man sich so freut, dann weiß man schon, da kommt vielleicht irgendwas anderes. Aber kein gesundes Denken. So sollten wir nicht denken. Nein, wir sollten uns freuen und sagen, komm, egal. Egal, was jetzt auf der Erde auf uns zukommt, das Beste steht bevor. Und es gibt einen, es ist der Jesus, der hat uns das schon vorgelebt. Er ist schon einen Schritt weiter gegangen und hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Geschwister, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Zusatz. Wie eben gesagt hat, der Jesus nicht nur mit seinem Leiden, sondern er wird zugleich eben auch auf dem Thron gesehen. Dort hat er sich hingesetzt. Aber bei dem Thron kann man noch über etwas weiteres nachdenken. Ich habe vorhin erwähnt, das Wort hinschauen hat zwei Elemente. Erstmal wegschauen und dann Neuausrichtung, komplette Konzentration auf etwas anderes. Ein großer Teil dieses Wettkampfes hier auf der Erde ist der Kampf gegen unser eigenes Ich. Ich lese gerade dieses Buch von John Bunyan, das nicht ganz so bekannt ist wie die Pilgerreise, der Heilige Krieg. Und da wird es so beeindruckend geschildert, der Kampf um die Stadt Menschenseele. Wird auch sehr eindrücklich geschildert, was unser Ich, also wie der Satan wirkt, aber was unser Ich auch ausmacht. Und hier lernen wir das auf sehr schlichte Weise, wie wir den Kampf gegen unser Ich gewinnen. Und zwar nicht so, indem wir uns täglich mit unserem Ich beschäftigen. Du darfst dies nicht, darfst jenes nicht, mach das nicht mehr. Nein, das funktioniert nicht. Wenn wir anfangen, in dieser Weise gesetzlich zu werden, dann werden wir es auf Schlimme erfahren, wie wir umso mehr unserem Ich anheimfallen. Hier passiert Folgendes. Der Blick muss sich ändern. Der Blick muss sich ändern, wer auf dem Thron sitzt. Dass nicht mehr unser Ich auf dem Thron sitzt, sondern dass der Herr Jesus auf dem Thron sitzt. Gibt es eine Stelle im Alten Testament, kann man sich das nochmal, kann man das nachlesen, wird sehr eindrücklich geschildert, wie Gott selbst so handelt. Im ersten Buch Könige wird beschrieben, wie Salomo von David zum König gesalbt wird, ganz am Anfang. Und so meistens wird so erklärt, aber da wird noch ganz am Anfang etwas anders genannt. Denn Salomo war da nicht sofort auf dem Thron gesessen. In Kapitel 1 wird erstmal sein Bruder genannt, Adonia, Vers 5, aber der Sohn der Haggit erhob sich und sagte, ich bin es, der König wird. Und er schaffte sich Wagen und Reiter und 50 Mann ein, die vor ihm herliefen. Das ist unser Ich. Ich werde König. Ich will an erster Stelle stehen. Und wir haben jetzt die Zeit nicht, dass wir hier das ganze Kapitel 1 durchlesen. Aber jetzt gehe ich mal bis zu Vers 38 und Leute kurz, in der Zwischenzeit, der Nathan geht zu der Bathseba und sagt, pass mal auf, hast du da mitbekommen, was da passiert? Der Adonia möchte hier den Königsthron an sich reißen. Der David hat davon gar nichts bemerkt. Dann gehen hier Bathseba und Nathan zu David, erklären ihm das. Und dann gibt der David ganz weise einen Befehl und sagt, sein Sohn Salomo soll zum König gesalbt werden. Vers 38 lesen wir, so zogen der Priester Zadok und der Prophet Nathan und Benaja, der Sohn Jojadas, und die Kreter und Pleter hinab und ließen Salomon auf der Mauleselin des Königs reiten und führten ihn zum Gihon. Der Priester Zadok holte das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo und sie stießen ins Horn und alles Volk sprach, es lebe der König Salomo. Und alles Volk zog hinauf hinter ihm her. Das Volk blies auf Flöten und sie freuten sich mit großer Freude, so dass die Erde fast von ihrem Geschrei barst. Dann Vers 43, den zweiten Teil. Und der Herr, der König David, hat Salomo zum König gemacht. Vers 45, der Priester Zadok und der Prophet Nathan haben ihn am Gihon zum König gesalbt. Und Vers 46, und außerdem, Salomo hat sich auf den Königsthron gesetzt. Was passiert mit dem Adonia? Der erschrickt enorm. Aber worauf ich hinaus möchte, Gott zeigt uns, wie er handelt. Er beschäftigt sich gar nicht groß mit dem Adonia, sondern er krönt den Salomo. Und so müssen wir das auch machen. Wir dürfen uns nicht so sehr mit uns beschäftigen. Wir müssen nur dem Herrn Jesus die Stellung geben, die ihm gebührt, in unserem Denken, in unserem Handeln. Und Geschwister, das ist auch ein Kampf. Es ist wirklich so, wir müssen es lernen, auch unsere Gedanken da immer wieder mit dem Rechten zu füllen. Wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir Angst haben vom Versagen, dann können wir einfach darüber nachdenken, wie der Herr Jesus nicht versagt hat, wie er schwach war. Aber wie er ausgehalten hat. Zum Beispiel am Kreuz, wenn wir geschmäht werden, in der Schule, jemand lustig über uns macht, oder am Arbeitsplatz, weil wir an Jesus glauben, können wir daran denken, wie der Herr Jesus verspottet wurde, wie das beschrieben wird im Markus-Evangelium oder im Matthäus- oder Lukas-Evangelium. Und so können wir für jede Lebenssituation immer an den Herrn Jesus denken, überlegen, wie er gehandelt hat. Und wenn uns Versuchung angreift, wenn uns irgendetwas reizt, wo wir in Gefahr sind zu fallen, dann können wir an den Herrn Jesus denken und sagen, danke Jesus, dass du ohne Sünde warst. Und so ihm den Platz zuweisen, der ihm gebührt, das ist der Thron, der ist im Himmel, aber auch in unserem Herzen sollte er auf dem Thron sitzen. Denn betrachte den, heißt es dann in Vers 3, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das Wort hier, das jetzt für betrachten benutzt wird, davon leiten wir unser Wort Analogie ab. Hat man in der Schule in der Regel schon gelernt, in Mathematik, Physik, Naturwissenschaft, man hat etwas gelernt, ein Thema, und am macht man eine Analogie auf etwas anderes. Ist sehr, sehr wichtig für uns zum Lernen. Und zwar ist es vergleichendes Denken. Ich habe irgendein Problem in der Technik und denke, Mensch, habe ich noch nie gelöst. Aber ich habe ja schon mal ein ähnliches Problem gehabt. Und daran erinnere mich. Und dann stelle ich einen Zusammenhang her und kann das neue Problem lösen. Und so ist es auch in unserem Glaubensleben. Weil wir ja oft da meinen, oh, das, was ich jetzt habe, also das ist zum ersten Mal. Mein Corona gab es jetzt vorher noch nicht. Ja, gab es noch nicht. Gab zwar eine spanische Grippe. Aber es gab auch viele Geschwister, die haben enorme andere Probleme gehabt. Und der Jesus hat Probleme gehabt, wie wir sie nicht ermessen konnten. Und deshalb wird auch hier uns geraten, wir sollen nicht unsere eigenen Probleme betrachten, sondern den, der so viel Widerspruch von den Sündern erduldet hat. Das ist für unsere Seele gut. Gott weiß es, dass unsere Seele in Gefahr steht, müde zu werden und zu ermatten. Jede Seele, deine, meine, von einem jeden von uns, über den Herrn Jesus nachdenken, Vergleiche ziehen. Und betrachten bedeutet auch mehr als ein flüchtiger Blick. Das ist oft so die Gefahr. Ja, wir sagen die erste Stunde und wir wollen jetzt an den Herrn Jesus denken. Der Jesus soll im Mittelpunkt stehen. Das ist alles richtig. Aber ich soll es ja nicht auf die erste Stunde beschränken, sondern wie wir Gelegenheit haben, während des Tages. Vers 4. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde auch noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung. Ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Wir haben uns bereits erinnert, also Geschwister in der Verfolgung, der Autor konnte das denen schreiben, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Es ist noch nicht so weit gegangen, wie bei dem Stephanus, der dem Märtyrertod gestorben ist. Interessanterweise wird uns gerade beim Stephanus gezeigt, wie sich der Himmel geöffnet hat und der den Herrn Jesus zu Rechten Gottes gesehen hat. Es wird ihnen aber auch gesagt, und es wird uns auch gesagt, dass die Züchtigung dazugehört. Es gefällt uns nicht. Keiner von uns sagt, ich möchte jetzt unbedingt in eine große Not, in eine Bedrängnis kommen. Keiner von uns sagt, ich möchte unbedingt Züchtigung von Gott erleben. Aber es wird ja hier Bezug genommen aus Sprüche Kapitel 3, Vers 11. Und es wird uns gesagt, ganz wichtig, wie wir hier angesprochen wird, die zu euch als zu Söhnen spricht. Also nicht nur Kinder, sondern als zu Söhnen. Ganz wichtiger Ausdruck. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Das hat er der Salomo geschrieben, wo er schon als der weiseste Mann auf der Erde gegolten hat. Und wir alle, die wir die Sprüche etwas kennen, wissen, wie viel über Zucht in den Sprüchen die Rede ist. Eigentlich nirgends ist so viel von Zucht die Rede wie in den Sprüchen. Wie man auch als Vater einen Sohn zu erziehen hat, wie die Züchtigung auch innerhalb einer Familie von den Eltern gegenüber den Kindern dazugehört. Also da spricht jemand, der weiß, was Züchtigung ist, der es aus eigener Erfahrung kennt. Erst hinschauen auf den Herrn Jesus und zum Zweiten die Züchtigung. Das erinnert uns an einen anderen Text aus dem Neuen Testament, der von größter Bedeutung ist für unser Leben. Ich lese ihn nicht ganz, nur einige Verse aus Johannes 15. Johannes 15, Kapitel 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede Rebe, die Frucht bringt, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was uns in Johannes Evangelium Kapitel 15 gezeigt wird, ist nichts Geringeres als die neue Gesetzmäßigkeit in unserem Leben. Das Johannesevangelium beginnt damit, meine Kapitel 1, Vers 16 oder Vers 17, dass uns gesagt wird, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Weg der Blick vom Gesetz, hin der Blick zum Herrn Jesus. Johannes Evangelium Kapitel 15, Die Zeit reicht nicht. Ihr könnt es zu Hause mal vergleichen. Es sind wunderschöne Parallelen zum 2. Mose 20. 2. Mose 20 beginnt mit: Ich bin der Herr, dein Gott. Und dann kommt das erste Gebot danach: Du sollst keine Götter neben mir haben. Dieser Abschnitt beginnt auch mit: Ich bin. Das zweite, bekanntlich 2. Mose 20, 10 Gebote. Hier finden wir 10-mal den Ausdruck: Wer in mir bleibt. 10-mal spricht der Jesus davon, in ihm zu bleiben. 2. Mose 20 besteht letztendlich aus 17 Versen. Johannes 15 hat in 17 Versen eine Einheit. Worauf ich hinaus möchte: Es ist das gleiche Muster wie hier bei dem Hebräer 12. Erst wird der Herr Jesus vorgestellt. Es wird nicht begonnen und sagen: Ihr seid die Reben. Nee, ich bin der wahre Weinstock. Das steht als erster Stelle. Zweite Stelle steht aber, dass der Vater der Weingärtner ist. Und dass der Vater, der Weingärtner, diese Reben reinigt, damit sie mehr Frucht bringen. Und damit wird gezeigt, es gehört zur neuen Gesetzmäßigkeit, sich nicht zu orientieren, was muss ich tun? Erstes Gebot, zweites Gebot und so weiter, sondern nur am Herrn Jesus orientieren. Aber es wird uns auch gesagt, die Reinigung vom Vater und so der Prozess der Zucht, der gehört in dieser neuen Gesetzmäßigkeit dazu. Wir sollten also ihn nicht als etwas Verwunderliches, als etwas Absonderliches. Warum mich? Dann kommen dann Gedanken: Habe ich was falsch gemacht? Was hätte der Apostel Paulus sich für Fragen stellen müssen? Was ist er denn in für Nöte gekommen? Es dient uns nur zum Besten. Ist jetzt ganz wichtig, diese Züchtigung, die hier gemeint ist, auch wenn dieser Ausdruck mal Strafe vorkommt. Ja, das kann auch wehtun. Aber ganz wichtig, deshalb erwähne ich das aus dem Zusammenhang zu Johannes 15. Es ist der liebende Vater, der das tut. Es ist nur zum Besten. Es sind zwei Gründe, die auch in der Folge genannt wird. Die sollte man sich unterstreichen. Ich habe sie mir unterstrichen. Vers 6: Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und Vers 10: Er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Das sind die zwei Gründe, warum wir, jetzt sage ich auch nicht gezüchtigt, sondern wir haben ja gesehen, wir sind in einem Wettkampf. Und wir sollten uns auch so betrachten. Und wir kennen das heute auch von einem Coach im Sport, der steht am Spielfeldrand. Der Coach trainiert einen auch. Der sagt auch manchmal, man muss irgendwelche Übungen, Muskelübungen machen, Ausdauerübungen, die tun weh, die schmerzen. Wir haben es nicht gern, wenn die Muskeln so angestrengt werden. Aber es dient nur zum Besten, weil nachher ist der Spieler oder der Läufer umso besser, weil er diese Einheit durchlaufen hat. Aber das sind nur schwache Vergleiche. Wir sollten immer dieses Gottesbild haben. Es ist der Vater, der uns liebt und er tut es nur, damit wir mehr Frucht bringen. Es wird ja dann erwähnt, wenn ihr ohne Züchtigung seid, Vers 8, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Und weiter oben wird gesagt: Gott behandelt euch als Söhne, denn ist er ein Sohn, der den Vater, der ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt. Ich meine, es heißt in anderen Übersetzungen, ist er auch ein echter Sohn, den der Vater nicht züchtigt. Manche meinen da, es ist ein Hinweis auf Hagar und Ismael, die ja nicht die Frau war, die echte, sondern die hat er nur genommen, weil seine Frau eben nicht geboren hat. Wir sind echte Söhne. Und es ist ein Vorrecht, in Gottes Augen ein Sohn zu sein. Sohn wird man in der Bibel immer dann genannt, wenn es besondere Rechte gibt, wenn es Erbe gibt. Das ist der Ausdruck. Und so sieht uns Gott. Es wird dann auch in den Vergleich gebracht in Vers 9, dass unsere leiblichen Väter uns schon gezüchtigt haben. Und das war manchmal aus Gutdünken und dennoch hat es uns genützt. Es sind vielleicht auch manche unter uns, die hatten nie ein gutes Vaterbild. Deshalb muss man sich da hiermit auseinandersetzen. Ganz wichtig. solche, die nie einen guten Vater hatten, weil er sie wirklich falsch behandelt hat oder misshandelt hat. Da kann etwas in Schieflage kommen. Aber Gott ist völlig anders. Er züchtigt nur aus Liebe und nur zu unserem Besten. Und das ist noch ganz wichtig, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Das wird uns auch im Hebräerbrief gesagt. Und zwar nur wenige Verse weiter unten, Vers 14, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und unser großes Thema ist ja hier, wir sollen den Herrn schauen, wir sollen hinschauen auf Jesus. Und jetzt ist es so wichtig, dass die Stellung, in der wir sind, die Stellung als Heilige, in die Praxis umgesetzt wird, dass wir auch wie Heilige leben, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden, ihm ähnlicher werden in diesem Leben der Absonderung. Ich möchte dazu eine Stelle lesen aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 13. 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Das möchte Gott, dass wir dort nicht in Sünde befunden werden, sondern in Heiligkeit. Und in Kapitel 4 im Anschluss wird uns dann gesagt, Vers 3, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligkeit, Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Gott, unser Vater, möchte uns abhalten davon, dass sich Dinge einschleichen, die unheilig sind, die nicht mit dem Leben vom Herrn Jesus in Übereinstimmung sind. Und die Folge wird sein in Vers 11, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, ja, wie ich angedeutet habe, wenn wir in einer Situation stecken, wo wir Bedrängnis, Angst, vielleicht auch mal der eine oder andere von uns Verfolgung oder Krankheit, wo wir das erleben, dann gefällt uns das in der Situation nicht. Und Gott weiß das, hat auch Verständnis dafür. Deshalb sagt er, das wird uns nicht Freude sein, sondern Traurigkeit. Aber der ganze Abschnitt zielt darauf hinaus, darüber hinaus zu denken. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Das ist die neue Gesetzmäßigkeit in unserem Leben. Auf den Herrn Jesus hinschauen, auch akzeptieren, dass der Reinigungsprozess vom Vater dazugehört und dann Frucht bringen. Das Gleiche wird uns ja im Johannes 15 gesagt, dass solche, die in ihm bleiben, viel Frucht bringen. Die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Das ist derselbe Ausdruck Frucht der Gerechtigkeit, wie man in Jakobus 3, Vers 18 nochmal findet. Und die praktische Gerechtigkeit bedeutet, im täglichen Leben wirklich so zu handeln wissen, wie der Jesus auch gehandelt hat. Von so einer Person geht ganz viel Frieden aus. Ich möchte schließen einen Vers aus der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen.